Ihr habt es schon gehört und ihr seht es am Tisch neben mir. Heute feiern wir Abendmahl. Und wir feiern es, wie wir es gewohnt sind, auf freikirchliche, auf adventistische Art. So wie es verschiedenste christliche Kirchen gibt oder Konfessionen, es ist auch das Verständnis vom Abendmahl bei allen ein kleines bisschen unterschiedlich. Und ich stelle mir dieses Abendmahl vor, wie es in Matthäus 24 oder auch in Johannes 13 geschildert wird, später dann bei Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 11, da sitzen Jesus und seine Jünger am Tisch, wobei eher liegen, aber das mache ich jetzt hier nicht vor, weil dann seht ihr mich nicht mehr, das ist der Hauptgrund. Also, sie liegen zusammen bei Tisch, vor ihnen das gebratene Passahlamm. Köstlich duftend, frisches Brot, viele Kräuter, vielleicht auch noch Salate, Oliven, mehrere Soßen, auf jeden Fall noch eine Menge Wein und Getränke. Wie für einen Hausherrn üblich, steht Jesus auf. Er nimmt das Brot, er spricht ein Dankgebet, bricht das Brot und gibt Stücke an die Jünger weiter. Und sagt dabei, nehmt und esst davon, das ist mein Leib. Genauso gibt er den Jüngern vom Wein. Und er sagt, trinkt alle davon, denn das ist mein Blut, das für den neuen Bund steht. Soweit lesen wir es in der Bibel. Doch dann, und jetzt wird es unbiblisch, stelle ich mir vor, wie ein paar Christen aus verschiedenen Konfessionen bei diesem letzten Abendmahl dabei sind. Adventisten, Katholiken, Evangeliker, Lutheraner und wie sie alle heißen. Und sie gehen auf Jesus zu, nachdem er von diesem Kelch gesprochen hat, und sie fragen ihn, Moment mal, Jesus, sag mal, ist das, was du da gerade machst, eigentlich nur eine Symbolhandlung? Oder ist das eine Transubstantiation? Oder ist es eine Konsubstantiation? Ist es ein Sakrament oder etwas anderes? Und andere fragen weiter, sag mal Jesus, sollen wir wirklich alle von dem Wein trinken oder nur der Priester? Ist es auch okay, Traubensaft zu nehmen? Du weißt, Alkohol und so. Ach, und noch eine Frage, das Brot, muss das eigentlich vegan sein? Was machen wir, wenn wir Glutenunverträglichkeiten haben? Und meint ungesäuert eigentlich auch ohne Hefe? Und, wie groß muss das Stück für jeden sein? Und was machen wir mit den Resten? Müssen wir die verbrennen, damit bloß niemand was Falsches isst? Ach, und Kleiderordnung, Krawatte, Pflicht oder doch was anderes? Und ich sehe schon, manche von euch schmunzeln ein bisschen, manche schütteln vielleicht innerlich den Kopf, aber genau so ist doch unsere heutige Realität. Und wie tief die verschiedenen Überzeugungen voneinander entfernt liegen, sehen wir immer wieder daran, dass es den großen Landeskirchen beispielsweise bis heute praktisch unmöglich ist, ein gemeinsames Abendmahl zu feiern. Wie viel größer als bei uns wären die Fragezeichen wohl auf den Gesichtern der Jünger gewesen, wenn all diese Fragen in dem Moment gekommen wären? Vermutlich sogar bei Jesus selbst. Wovon reden die da? Was wollen die eigentlich? Weißt du, Jesus, wir kommen aus dem 3. Jahrtausend nach dir. Und Paulus hat ja auch noch gesagt, dass wir das Abendmahl würdig zu uns nehmen sollen. Also, was meint das denn jetzt eigentlich? Ohne Streit? Mit Fußwaschung vorher? Als ob Late und Wein nur für den ordinierten Kirchenleiter? Gib uns doch bitte einen exakten Plan, Jesus, was wir tun sollen. Wir feiern heute Abendmahl. Und ich weiß nicht, wie viele dieser gerade angesprochenen Fragen ihr euch schon mal gestellt habt. Ob sie für euch eine Relevanz haben. Und ich möchte heute gar nicht so sehr auf die tiefe theologische Bedeutung des Abendmahls eingehen, auf systematische oder dogmatische Fragen. Das ist nicht mein Ziel heute. Ich bin mir nämlich sicher, und das zeigt für mich dieses ausgedachte Beispiel sehr deutlich, dass es Jesus überhaupt nicht darum ging. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, aber wenn ich mich in die beschriebene Szene hineinversetze, dann fühle ich mich da überhaupt nicht wohl. Junge Menschen würden von Cringe sprechen, ich würde sagen Fremdschämen und sagen, Leute, was macht ihr da eigentlich? Hört auf damit, das geht doch nicht. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Und wenn ja, dann wäre das in meinen Augen ein gutes Zeichen. Denn das würde bedeuten, dass es uns viel mehr um das Eigentliche geht, als um das Ganze drumherum. Und doch, gerade wir als Adventisten, wir lieben es, Dinge genau zu nehmen, in richtig und falsch zu kategorisieren. Wir meinen alles exakt zu wissen und wir versuchen dadurch häufig so perfekt wie möglich zu leben. Viele Jahrzehnte, ja, das erste Jahrhundert unserer Geschichte hat das sehr gut funktioniert. Da war dieses Denken eine Erfolgsstory. Und in vielen Ländern, in denen das gesellschaftliche Denken noch heute so geprägt ist, ist es das auch heute noch. Gleichzeitig merken wir aber in unserer westlich geprägten Welt, dass dieses Denken nicht alles sein kann. Dass es uns absondert von anderen Menschen und das nicht im Positiven, sondern im Negativen, dass wir dabei andere, nämlich die wesentlichen Dinge, verpassen. Dass es von der Hauptsache ablenkt. Ja, Jesus hat die alten Gebote nicht aufgehoben, im Gegenteil. Aber er hat uns bei eben diesem Abendmahl mit seinen Jüngern explizit, so lesen wir es dann im Johannes, ein neues Gebot gegeben. Ein zusätzliches. Liebt einander. Und er sagt sogar, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. So einfach und doch so schwer. Ich komme gerade von der Stewa, unserem jährlichen Pfadfinderlager, wo dieses Jahr Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam das Abschlusslager verbracht haben. Und ich kann euch sagen, gerade bei den Leiterbesprechungen hat es da manchmal ein bisschen geknistert. Da habe ich nicht immer die Liebe zueinander gespürt, wenn dem einen die Musik zu laut und dem anderen zu leise war. Wenn die einen lange gejammert haben, während jemand anderes auf zynischste Art und Weise die Meinung des anderen wieder niedergemacht hat. Glücklicherweise waren es Ausnahmen und ich möchte hier kein negatives Bild setzen. Insgesamt war es ein gutes Miteinander und erst recht zu dem Zeitpunkt, als Unwetter und Regen in Strömen so manche Gruppenlager unter Wasser setzten, waren all diese Diskussionen doch schnell vergessen. Da war plötzlich jeder für den anderen da, bot Hilfe und Unterkunft, wo es ging, und so haben wir letztlich auch diese Situation gut gemeistert. Auch wenn von denen, die dabei waren, heute außer mir nur Ute und André da sind, möchte ich euch an der Stelle gerne ein paar kurze Einblicke in Bildern geben. Wir waren aus Aschaffenburg zu fünft dabei. Dazu kamen in unserer Gruppe noch zwei Jugendliche aus Würzburg. Beim Losfahren am Mittwoch vor einer Woche noch frisch und sauber. Ich hatte mein Pfadihemd, weil es davor so dreckig war, ich habe es jetzt nicht an, aber extra nochmal gewaschen und wurde gleich auf dem Lager von unserem Pfadfinder-Obmann begrüßt mit den Worten, warum riecht deine Kluft nach Waschmittel? Das geht doch nicht. Vor Ort dann ein steter Mix aus Sonne und Regen. Das sehen wir dann hier. Die Wolken kündigen es schon an, das war beim Aufbau schon da, war es immer ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Am Donnerstag dann schließlich super viel Regen und Unwetter. Einzelne Gruppen standen 20 bis 30 Zentimeter unter Wasser. Wir dankenswerterweise nicht. Bei uns blieb fast alles trocken, nur die unzähligen Mäuse kamen aus ihren Löchern, weil die ganzen Mäusebauten überschwemmt waren und die Löcher bis oben voll waren mit Wasser. Aber uns ging es soweit gut als Gruppe. Die Presse schreibt natürlich viel lieber andere Dinge. Und deswegen sehen wir da Pfadfinderlager in Deggingen unter Wasser, So, es steht kurz vor der Evakuierung, die Katastrophe ist groß, der Noteinsatz muss ausrücken. Die Presse schreibt auch, dass wir von dem Unwetter überrascht wurden. Ich weiß nicht, wer da überrascht davon war, aber gut. Und das Lager, wie gesagt, kurz vor der Evakuierung stand, es war nicht so schlimm. Ja, 150 Pfadfinder mussten tatsächlich ihre Nacht in Häusern verbringen, anstatt in den Zelten, weil das komplette Lager, die Schlafsäcke und alles komplett durchgenässt waren. Aber schon in der Nacht danach waren wieder die meisten zurück in ihren Zelten, weil das Wasser ganz schnell wieder abgezogen ist. Das Thema war David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und da ist natürlich auch Goliath, der nicht fehlen darf, dabei gewesen. Die Stimmung im Großzelt war auch abseits des Theaters sehr gut. Für manche, wie schon beschrieben, ein bisschen zu gut. Insgesamt waren aus Bayern und Baden-Württemberg zusammen 1300 Pfadfinder in Deggingen auf der Nordalb, bei Göppingen ist das. Da sieht man mal das Ganze von oben, genau, und das ist jetzt so das, wo man dann sieht, diese drei Zelte, ich habe sie euch markiert, das waren unsere. Und da sieht man mal so die Dimension, 7 von 1300 Leuten waren in diesem Bereich so. Wirkt es einerseits irgendwie klein und doch groß und überhaupt, es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und an der Stelle, gerade wo ich diese Zelte hier eingeblendet habe, möchte ich einfach mal sagen, ich bin dankbar für die Möglichkeit und die Ausstattung, die wir als Gemeinde für die Pfadfinder haben. Das ist absolut nicht selbstverständlich und ich weiß, dass es irgendwann wohl einige Jahre vor meiner Zeit alles angeschafft und organisiert wurde. Aber es ist überhaupt nicht selbstverständlich und deswegen auch an euch alle als Gemeinde einen herzlichen Dank dafür, dass es solche Möglichkeiten gibt, dass auch in den kommenden Jahren es Möglichkeiten geben wird, wenn weiterhin noch Leute da sind, die hinfahren möchten, dass es solche Dinge geben wird, dass wir Zelte haben, dass es uns gut geht, dass wir eben nicht durchgeregnet werden, sondern ein Dach über dem Kopf haben. Ein letztes Bild. Ich bin dankbar für euch, die ihr dabei wart, auch für die gute Zusammenarbeit und vor allem besonders dankbar auch unserem großen Gott gegenüber für die Sonne beim Abbau. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man riesige Zelte hat, die klitschnass sind, man klitschnass mitnimmt und dann irgendwo, zum Beispiel hier in der Gemeinde, zum Trocknen aufhängen muss. Dann riecht der Raum auch ein bisschen anders hier, eher nach Lagerfeuer als nach dem, was wir so nach der Dusche drauf tun. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, wie es sich entwickelt. Aber das als kurzer Exkurs. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann sprecht Ute oder André an oder auch in den nächsten Wochen noch Jonathan oder Nathalie oder auch mich. Dann berichten wir gerne mehr. Aber das so als kurzer Einblick zur Stever dieses Jahres. Und damit von spannenden Bildern zurück zur Predigt und den Gedanken zum Abendmahl. Zu der Verschiedenheit, in der die christlichen Konfessionen Abendmahl feiern. Und zu den Herausforderungen, die ich ja gerade schon angesprochen habe, die wir als Adventisten haben, wenn, ja, die uns beschäftigen, die sich in meinen Augen häufig um die Frage nach Miteinander und Freude in der Gemeinde drehen. Wenn ich ehrlich bin, stelle ich mir schon immer wieder mal die Frage, erkennt die Welt wirklich an der Liebe von uns zueinander, dass wir Jesus nachfolgen? Paulus schreibt später sogar noch deutlicher, freut euch alle Zeit. Das eine ist schon so eine Sache, aber das Zweite sehe ich noch viel seltener bei uns Adventisten. Und das ist super schade. Ich war vor kurzem mit meinem besten Freund unterwegs. Und wie bei uns, so ist auch bei ihm seit kurzem in der Gemeinde eine FEG der Untermieter. Und es hat mich wirklich traurig gemacht, als er mir sagte, ich habe neulich mit dem Gemeindeleiter von denen mich getroffen und gesprochen und der ist super sympathisch. Generell sind die alle viel fröhlicher und engagierter als die Geschwister bei uns in der Gemeinde. wie kann das sein? Also menschlich und von den Leuten her würde ich 100-mal lieber zu denen gehen als in unsere eigene Gemeinde. Und ich muss euch sagen, er ist nicht der Einzige, der sowas sagt. Ich höre sowas immer wieder. Und ich möchte das nicht mit euch teilen, um uns zu kritisieren oder um uns in ein schlechtes Licht zu rücken, sondern damit wir uns hinterfragen und uns ermutigen, lasst uns anders sein. Und wenn wir es noch nicht sind, dann lasst uns als Gemeinde und als Menschen anders werden. Vielleicht bin ich einfach noch zu jung, um zu resignieren, aber ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass Adventisten dafür bekannt sind, zu meinen, alles besser zu wissen, dass wir in den Augen anderer alles richtig machen, aber gleichzeitig ständig auf Fehlersuche sind, total verbittert und bierernst. Ja, unsere adventistische DNA hat ein Grundproblem. Wir reden immer davon, dass Jesus bald kommt. Und je länger es dauert, desto größer wird die Last, die das mit sich bringt. Doch immer radikaler von uns als der letzten Generation zu sprechen, zu sagen, man soll das und das und das nicht mehr machen, weil Jesu Kommen ja unmittelbar bevorsteht, ist in meinen Augen nicht die richtige Lösung dafür. Wie viele ehemalige Pastoren, Vorsteher und Gemeindeleiter habe ich in Friedensau im Seniorenheim getroffen, aus ganz Deutschland oder auch dem europäischen Raum. Zeit ihres Lebens waren sie begeisterte Adventisten. Überzeugt von der unmittelbaren Wiederkunft haben sie ihr Leben lang gepredigt, Jesus kommt bald. Seht doch die Zeichen. Sie wurden älter und älter, Jahrzehnt um Jahrzehnt verging und das, was sie als ihre Lebensaufgabe sahen, ist nie eingetreten. Es ist wichtig, dass wir als Adventisten dafür einstehen, dass Jesus kommt. Absolut. Kürzlich sprach ich mit einer Freundin und deren Schwester, die katholische Religionslehrerin ist. Als ich ihnen die Adventisten erklärte und meinte, wir glauben daran, dass Jesus bald kommt, war das Erstaunen groß. Und so war gleich die nächste Frage an ihre Schwester, die Religionslehrerin: Glauben wir das auch? Also, dass der irgendwann nochmal wiederkommt? Ja, schon, war die Antwort. Also, das ist schon irgendwo da und irgendwann wird das passieren, so am Ende der Zeit. Als Adventisten betonen wir, was Jesus in der Bibel ganz deutlich sagt: Ich komme wieder. Nicht irgendwie, sondern sichtbar für alle, ganz persönlich. Und das nicht irgendwann in Zehntausenden von Jahren, sondern bald. Was auch immer bald für einen Gott heißt, der keinen Anfang und kein Ende hat. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass wir es nicht wissen, wann es soweit ist. Und vor allem sagt er, dass wir uns bis dahin freuen und Liebe untereinander haben sollen. Nicht am gestressten Warten, nicht an falschen Voraussagen oder am Mitgläubigen unter Druck setzen, weil wir vermeintlich die Zeichen der Zeit verstehen, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind, sondern Jesus sagt an der Liebe und Freude untereinander. Es ist heute, wie schon gesagt, meine vorerst vorletzte Predigt hier bei euch. Und ich möchte mich eingeschlossen, noch einmal ganz bewusst machen. Wir als Christen sollen positive Beispiele in dieser Welt sein. Für die Gemeinschaft, für Miteinander, für Liebe und Freude. Das klingt so logisch und normal, aber ist gleichzeitig so schwer. Ich habe in den gut 3,5 Jahren hier in Aschaffenburg vieles davon erleben dürfen und ich bin euch wirklich dankbar. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch wir als Gemeinde hier in Aschaffenburg in diesem Bereich noch wachsen dürfen, wenn es um ein begeistertes, um ein energisches, fröhliches, aktives Ausleben unseres Glaubens geht. In meinen Augen ist auch das Abendmahl eine Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Jesus stellt uns im Abendmahl greifbar vor, wie seine Zukunft mit uns aussehen kann. Ein neuer Bund ist es, den er vorstellt. Von seiner Seite aus ist er fix. Es liegt an uns, ob wir ihn akzeptieren wollen oder nicht. Im Abendmahl verkündigen wir seinen Tod, sagt er. Was im ersten Moment traurig klingt, ist aber doch die Quintessenz unseres Glaubens. Nur durch den Tod gibt es neues Leben. Der alte Mensch muss sterben. Dass es nicht wir in unserer Gesamtheit für alle Zeiten, sondern nur der alte Mensch in uns ist, das verdanken wir doch gerade Jesus und seinem Tod. Denn wer bei Jesus von Tod spricht, muss auch von Auferstehung sprechen. Und der Dreiklang wird erst komplett, wenn auch die Wiederkunft noch dazu kommt. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt, so sagt Jesus selbst. Das Abendmahl sollte also ein Moment der Freude sein, der Begeisterung über das, was unser großer Gott für uns getan hat. Und so möchte ich uns drei Gedanken abschließend zum Abendmahl mitgeben. Erstens, Jesu Liebe reicht bis ans Ziel. In Johannes 13 lesen wir von der Fußwaschung. Und dort heißt es ganz zu Beginn über Jesus, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wie oft habe ich den Text schon gelesen im Gedanken? Ja klar, davor ist die Rede, dass Jesus weiß, dass seine letzte Stunde gekommen ist und er sterben muss. Logisch, dass er jetzt die letzten Stunden noch nutzen möchte, um bis zum Ende seines Lebens für die Jünger da zu sein. Und das ist ja auch richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Und das ist mir bei der Vorbereitung für die Predigt nochmal neu bewusst geworden. Bis ans Ende, das ist für uns sprachlich irgendwie negativ konnotiert. Da endet etwas, da stirbt jemand, das war's. Was Johannes aber eigentlich geschrieben hat, geht weit über das irdische Leben von Jesus hinaus. Wir lesen vom griechischen Begriff Telos, der im Neuen Testament häufiger vorkommt. Wenn Jesus in Offenbarung 22 von sich selbst sagt, ich bin Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, dann haben wir hier den gleichen Begriff. Telos steht neben dem Ende, neben dem allgemeinen Abschluss einer Sache, nämlich auch ganz konkret für das Ziel, das, womit eine Sache zum Ende kommt oder das, worauf alle Dinge hinzielen. Wir können also auch sagen, dass Jesus die Seinen bis ans Ziel geliebt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo alles zusammenkommt, vielleicht auch wieder zusammenkommt. Was für ein wunderbares Bild, auch für uns hier und heute. Jesus liebt uns nicht nur bis zu seinem Ende, sondern bis zu seinem Ziel, das er mit uns hat. Und das ist das Wiedersehen, auf das das Abendmahl uns hinweist. Und es so ein Stück Wegzehrung ist, auf dem Weg mit Jesus zu Jesus. Dabei fällt mir als Zweites auf diesem Weg sollen alle satt werden. Für Jesus war klar, dass Hunger nicht sein soll. Es gibt zahlreiche Geschichten, die das zeigen, wohl keine deutlicher als die Speisung der 5000. Zuerst fordert er die Jünger auf, dass sie den Menschen Essen geben sollen. Als die das nicht hinbekommen, nimmt er die Sache, die 5 Brote und 2 Fische, selber in die Hand. Jesus hat die körperlichen Bedürfnisse der Menschen immer ernst genommen. Den Hunger genau wie die Krankheit, die Einsamkeit oder Mangel jeglicher Art. Wo er konnte, heilte Jesus. Wo er Mangel sah, stillte er die Bedürfnisse dahinter. Auch das Abendmahl war früher gedacht als ein Mahl, wo jeder satt werden sollte. Mann und Frau, arm und reich, jung und alt, Grieche, Jude, Sklave, Freier, sie alle waren eingeladen. Und im Brief an die Korinther können wir förmlich die Enttäuschung und Empörung von Paulus rauslesen, als er erfährt, wie es in der Gemeinde in Korinth zugeht. dass die Reichen alles aufessen, ohne auf die Arbeitenden und Armen zu warten. Dass sich manche Menschen sogar betrinken und maßlos übertreiben, während andere am Tisch des Herrn hungrig bleiben müssen. Ja, unser Abendmahl heute ist nicht mehr zum Sattwerden gedacht. Dafür haben wir andere Momente, zum Beispiel nach dem Gottesdienst das gemeinsame Mittagessen. Vielmehr sollen wir beim Abendmahl auf der geistlichen Ebene satt werden. Ich habe gerade schon von Wegzehrung gesprochen. Wir alle brauchen Momente, in denen wir die Beziehung zu Gott neu stärken können, wo wir neu die Entscheidung für ihn treffen können. Und genau dafür ist das Abendmahl da. Und deswegen ist hier auch jeder eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen, der das versteht und annimmt. Egal, ob du groß oder klein bist, wenn du den Weg mit Jesus gehen und dich ehrlich für ihn entscheiden möchtest, dann bist du eingeladen. Und dann werde ich nicht derjenige sein, der dich vom Tisch des Herrn ausschließt. Ja, bei Jesus war selbst Judas nicht ausgeschlossen, obwohl er sich weder für Jesus entschieden hatte, noch einen Bund mit ihm geschlossen hatte, noch überhaupt verstanden hatte, wer Jesus ist und was Glaube eigentlich bedeutet. Doch Jesus war wichtiger, dass auf dem Weg mit ihm alle die Chance haben, satt zu werden, als dass möglicherweise eine Person zu viel ein Bissen Brot bekommt, der es gar nicht verdient hätte. Ich kenne viele Adventisten, die heute alles dafür tun würden, dass das nicht passiert. Die genauestens darauf geachtet hätten, dass Judas bloß nichts bekommt, ihm den Bissen vielleicht sogar noch selbst aus der Hand gerissen hätten, weil das geht ja nicht. Ihr Lieben, lasst uns versuchen, Jesus hier ähnlicher zu werden. Menschen einzuladen, Türen zu öffnen, anstatt selber Richter zu spielen und andere auszuschließen. Wenn Jesus das nicht macht, warum sollten wir das tun? Nicht wir, sondern Gott ist Richter. Und deswegen dürfen wir ihm guten Gewissens die Entscheidung überlassen, wie er mit unseren Handlungen und unserer Haltung im Herzen umgeht. Und dabei dürfen wir als Drittes wissen, Gott ist mitten unter uns. Beim Abendmahl teilen wir Brot und Kelch. Und wir setzen damit eine alte Tradition fort, die schon die ersten Jünger praktiziert haben. Beim ersten Mal war Jesus real, ganz persönlich unter ihnen. Danach, und das bis heute, symbolisch in Brot und Kelch, aber real mit seinem Geist. Abendmahl, Brot und Kelch mit dem Gedanken an Jesu Tod, Auferstehung und Wiederkunft stehen für Gottes Gegenwart mitten unter uns. Das Abendmahl verbindet jeden von uns mit Jesus und mit Gott. Es verbindet mich darüber hinaus mit all den anderen, die zusammen mit mir feiern, mit meinen Geschwistern hier in Aschaffenburg, mit Christen in der ganzen Welt. Und darüber hinaus noch mit denen, die vor uns waren und auch mit denen, die nach uns noch kommen werden. Wenn wir also heute vom Brot essen und vom Kelch trinken, dann dürfen wir wissen, Jesu Liebe bringt uns bis ans Ziel. Bis dahin will Gott, dass wir satt werden an Leib und Seele, dass wir stark werden und uns am Leben freuen und dass wir spüren, dass er bei uns ist. Und so wünsche ich uns Gottes Segen heute beim Abendmahl. Amen.